Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Karel Dörner ist bei uns zu Gast, Senior Partner bei McKinsey & Company, und wir sprechen über eine richtig coole Studie, die McKinsey gerade rausgebracht hat. Es geht um die Startup-Szene und es geht um die Bedeutung der Startup-Szene für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ein Thema, das wir absolut hier unterstreichen. McKinsey hat eine ganze Reihe an Thesen aufgestellt und fordert viel, viel, viel mehr Startups in Deutschland, damit Deutschland international wettbewerbsfähig bleibt. Und wie das funktionieren kann, das hören wir sofort. Kurz nochmal der Hinweis auf die Folge vorhin. René Maudrich war bei uns zu Gast, Co-Founder und CEO von Fastbill. Das war das Interview heute um 13 Uhr. Und das sollte sich jeder anhören, der wissen möchte, wie man einen Exit erfolgreich durchziehen kann, wie man den anbahnen kann und dann auch durchzieht. Denn Fastbill wurde gerade gekauft von seinem kanadischen Wettbewerber Freshbooks, ein Unicorn aus Kanada, wie gesagt. Ja, und die Übernahme ist scheinbar sehr erfolgreich verlaufen und die Details dazu hört ihr, wie gesagt, in der Folge von vorhin. Also in diesem Sinne wieder ein ganz großartiger Tag. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, empfehlt uns doch bitte weiter, am besten auf LinkedIn, Instagram oder dem sozialen Netzwerk eurer Wahl, oder erzählt einfach nur euren Freunden und Bekannten, die sich für Startups interessieren, einfach mal kurz beim nächsten Treffen, beim nächsten Abendessen oder wie auch immer davon. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Hörerin und jeden Hörer, den wir dazu gewinnen, die mitbekommen, wie cool diese Startup-Szene ist. Und apropos cool und Startup-Szene, wir gehen rein ins Gespräch mit Karel Dörner von McKinsey. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
Werbung.
Diese Folge wird präsentiert von Zefdesk, der Buchhaltungssoftware für Selbstständige und Kleinunternehmer. Mit Zefdesk erledigst du deine Buchhaltung einfach und schnell. Konzentriere dich auf dein Business und automatisiere deine Prozesse mit der digitalen Buchhaltungssoftware. Behalte deine Finanzen stets im Blick und konzentriere dich mehr auf deine Kunden. Denn mit Zefdesk bleibt mehr Zeit für das, was wirklich wichtig ist. Du und dein Traum. Sichere dir jetzt 100% Rabatt auf die ersten 6 Monate auf www.zefdesk.de/startupinsider.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast
Karel Dörner, Senior Partner bei McKinsey & Company.
Also ich freue mich sehr, Karel Dörner ist wieder hier, Senior Partner bei McKinsey. Hallo Karel.
Ja, hallo Jan, grüße dich.
Freue mich, dass wir wieder sprechen, und wir sprechen wieder über eine Studie, die ihr rausgebracht habt. Und da geht's, das ist besonders spannend, da geht's um die Potenziale, die aus der Startup-Szene irgendwie hervorgehen könnten, wenn man sich nur richtig anstrengt, ne?
Genau, wir haben uns mal die Mühe gemacht, nachzurechnen, was an Potenzial wir in Deutschland erreichen können, wenn wir sowohl die Anzahl als auch die Erfolgswahrscheinlichkeiten der Startups nochmal signifikant erhöhen und auch sozusagen auf globale Best Practices bekommen. Und da kommen sehr große Zahlen bei raus.
Vielleicht mal vorweg, wenn wir über Startups sprechen, was ist denn für euch ein Startup? Weil das ist ja immer so ein bisschen eine schwammige Definition. Ja, die einen sagen, keine Ahnung, Hauptsache skaliert, die anderen sagen, Hauptsache Venture Capital. Also was ist für euch genau ein Startup?
Ja, also wir haben uns jetzt Firmen angeschaut, die Venture Capital bekommen, also die finanziert werden mit Venture Capital. Also das ist jetzt nicht jede Art von Selbstständigkeit, sondern das sind wirklich Unternehmen, die durch verschiedene Finanzierungsrunden gehen. Das war für uns sozusagen das Kriterium. Mhm. Und haben da die letzten 10 Jahre uns sowohl in Deutschland als auch im Vergleich USA und andere Länder angeschaut und sozusagen die Dynamik in diesem Venture-finanzierten Umfeld uns genau angeschaut.
Ja, finde ich hochinteressant. Magst du vorher noch mal ganz kurz jetzt die Motivation für diese Studie vielleicht mal kurz beschreiben? Also warum habt ihr das gemacht und vielleicht auch an wen adressiert ihr das Ganze?
Ja, also letztlich glauben wir, und ich meine, das sieht man, glaube ich, wenn man sich jeden Tag umschaut, dass wir in einer Zeit der massiven Veränderungen sind und wir auch oft hier in Europa und auch in Deutschland da ein bisschen die Diskussion haben, naja, spielen wir da eigentlich noch überhaupt eine signifikante Rolle und sind wir Teil dieser schnell wachsenden Ökonomie? Und wir wollten jetzt nochmal wirklich untersuchen, was ist das Potenzial, insbesondere in Deutschland, und natürlich auch, was sind die Treiber und was sind auch konkrete Maßnahmen, die man jetzt auch umsetzen kann. Und haben bewusst auch eine etwas längerfristige Perspektive genommen. Wir sind jetzt ja, sagen wir, am Anfang der Dekade und haben jetzt mal nach vorne geschaut ins Jahr 2030. Über was reden wir eigentlich in 10 Jahren? Und ja, die Motivation war wirklich, eine Perspektive zu schaffen. Das Momentum, was auch da ist, das muss man auch ganz klar sagen. Wir haben ja allein in den letzten 2 Jahren mehr Unicorns denn je hier auch in Deutschland gesehen, die auch hier etablieren, die auch zu Global Playern werden. Also ich glaube, man kann auch ganz klar sagen, wir schauen uns das aus einer positiven Dynamik heraus an. Aber wenn man genau reinschaut, sieht man schon auch, dass es noch im Vergleich zu zum Beispiel den USA, aber auch anderen Ländern noch Aufholpotenzial gibt. Und das Aufholpotenzial auch zu beziffern, das war eigentlich Motivation dieser Studie.
Und vom Adressaten her, also jetzt haben wir ja gerade die Koalitionsverhandlungen. Hat das was mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Studie zu tun?
Also zumindest war ja absehbar. Wir haben die Untersuchung ja jetzt fast ein halbes Jahr lang intensiv gemacht. Aber es war natürlich absehbar, dass das eine spannende Zeit sein wird, in der sich auch einige neue Weichen stellen. Insofern wären wir nicht traurig, wenn der ein oder andere das auch berücksichtigt jetzt bei der sozusagen regulatorischen Rahmensetzung, aber am Ende des Tages sind wir nicht dafür da, die Politik zu beraten, sondern wir wollen die Unternehmer fördern, wir wollen eine Perspektive für Startups und Gründer entwickeln. Aber wenn der ein oder andere Politiker sich das zum Herzen nimmt, dann ist das, glaube ich, nicht schädlich.
Und du hast gerade von den Treibern gesprochen, die Startups bieten. Kannst du das mal jetzt ein bisschen umreißen? Also was seht ihr da genau? Warum sind Startups jetzt vielleicht, wahrscheinlich dann im Vergleich zu anderen Branchen so wichtig für das Wachstum und für die Zukunft von Deutschland?
Ja, ich kann ja mal mit der, glaube ich, wirklich wichtigen Zahl anfangen. Und am Ende ist das natürlich nur eine Schätzung. Aber wenn wir uns sozusagen auf ein internationales Top-Niveau begeben, was Gründung, Anzahl von Gründungen und auch die erfolgreiche Finanzierung, das erfolgreiche Wachstum von Startups betrifft. Wenn wir uns das sozusagen mal in der sozusagen globalen Benchmark anschauen, dann können wir die Anzahl der jährlich gegründeten Startups unserer Meinung nach mindestens verdoppeln und bis ins Jahr 2030 einen Mehrwert, einen Wert für die deutsche Volkswirtschaft schaffen von 2,3 Billionen. Also das sind sozusagen 2.300 Milliarden Kapitalisierung, die Startups, die es heute schon teilweise gibt, aber eben die jetzt auch zusätzlich gegründet werden, schaffen können. Das ist, um das mal in Relation zu bringen, das ist 20% mehr als die gesamten Unternehmenswerte, die heute in dem erweiterten DAX sind. Das, glaube ich, ist erstmal sozusagen die Benchmark zu sagen, das ist das Potenzial, was erreichbar sein sollte. Was wir uns auch genau angeschaut haben, ist, dass diese Startups eben bis 2030 ca. 1,4, 1,5 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen können. Und ich glaube, die beiden Zahlen und auch einfach die Dimensionierung zeigt, dass wir hier über wahrscheinlich eins, wenn nicht das relevanteste Wachstumsthema sprechen, also aus Startups Wachstum generieren für die gesamte Volkswirtschaft, für die Ökonomie. Und und das sind sozusagen erstmal das ist sozusagen, warum es relevant ist. So, die Treiber sind am Ende des Tages natürlich, wir brauchen mehr Gründer, wir brauchen diversere Gründer. Wir haben das auch mal in einzelnen sozusagen Kategorien gerechnet, was wir an zusätzlichen Potenzial bekommen, wenn wir zum Beispiel mehr diverse Profile haben, mehr Frauen gründen, mehr Leute mit einem Migrationshintergrund gründen, Nicht-Akademiker stärker gründen und auch erfahrenere, sozusagen 30 bis 40 oder 30 bis 50-Jährige gründen. Also das war einfach als Anlass genommen zu gucken, wo sind wir unter dem Durchschnitt mit Best Practices. Und wenn man das sozusagen hochrechnet, können wir die Anzahl der Gründungen verdoppeln und gleichzeitig mit mehr Growth Venture Funding und auch mehr Finanzierung, die dann auch aus den Gründern und deren Private Equity oder Fonds heraus stattfindet, auch bessere Folgefinanzierung sicherstellen und diese Effekte dann auch in der Multiplikation ergeben, sozusagen dieses Gesamtpotenzial von 2,3 Milliarden. Milliarden, also ja. Billionen, Tausend.
Genau, das
Milliarden.
Ist immer dieses Trilliarden, ja. Trillionen, Billionen. Genau. Ne? Das bringt es ein bisschen durcheinander mit dem Englischen. Karl, auch wenn ich das jetzt alles unterschreibe, was du gerade gesagt hast, weil ich es natürlich total richtig finde, deswegen machen wir diesen Podcast hier. Ich spiele jetzt trotzdem mal kurz Advocatus Diaboli und versuche mal so eine Gegenposition einzunehmen, einfach mal kritisch zu hinterfragen. Man könnte ja jetzt sagen, es geht bei den Startups nicht nur um Wert, den Venture Capital den Startups zu bemisst, sondern man könnte ja jetzt auch gesamtheitlich sagen, sagen wir mal, mit dem Blick vielleicht eines tradierten Unternehmens aus, weiß nicht, wir reden ja mal hier von den schwäbischen Mittelständlern, die dann vielleicht dieses Aufheizen dieser Startup-Szene gar nicht so nachvollziehen können oder eher kritisch hinterfragen. Geht es nur um diesen Wert oder könnte man auch sagen, nein, da wird ja auch viel Wert vernichtet, weil ja viele Startups irgendwie mit Venture Capital loslaufen und dann aber auf der halben Strecke oder vielleicht sogar früher dann irgendwie gar nicht weiterkommen und dann irgendwie vielleicht sogar verschwinden. Also werden da nicht auch Werte vernichtet?
Ja, also zum einen ist das ja kein Spiel, von dem man sich sozusagen ausgrenzen kann. Also die Innovationen finden statt. Und die Frage ist, wie weit finden sie auch in Europa und auch in Deutschland konkret statt? Und wir haben auch in anderen Studien analysiert, dass zum Beispiel auch viele Gründungen, die auch sehr erfolgreich sind, in die Spätphasenfinanzierung reingehen, dass am Ende da auch oft die zum Beispiel amerikanischen Fonds reingehen und dann die Unternehmen auch automatisch etwas stärker in die USA sozusagen rüberziehen. Also ich glaube, insofern erstmal ein Fakt ist, die Innovationen werden stattfinden. Und ich glaube, nicht sie hier zu haben, ist keine Garantie, dass nicht diese Verdrängung trotzdem passieren wird. Es gibt ja viele Beispiele, Industrien, die jetzt einfach dramatisch verändert werden, weil einfach auf der globalen Basis diese Innovation stattfindet. Das Zweite ist, ich würde gerade den Mittelständlern eigentlich zurufen, dass sie diesen, und das haben wir auch unsere Studie genannt, dass es hier um den Unternehmer, also das Unternehmertum als Zeitgeist geht. Das ist genau das, was eigentlich vor 100 Jahren oder 150 Jahren und dann nochmal auch nach den Kriegen in Deutschland ja eine sehr beeindruckende Reihe von sehr erfolgreichen Mittelständlern nach vorne gebracht hat, dieses Unternehmertum. Ich glaube, dass das genau dieser Mindset ist, dieser Zeitgeist, den wir jetzt halt einfach in die Welt von heute nochmal übertragen müssen. Also mein Punkt wäre, dass gerade dieser Mittelstand jetzt nochmal neu entdeckt und nochmal neu aufgebaut werden muss. Und wahrscheinlich sind da sicherlich einige dieser Mittelständler, die selber zum Treiber der Innovation werden können. Aber es müssen eben auch neue Unternehmen entstehen. Ich glaube, das ist ein ganz bewährtes und wie gesagt auch für viele Generationen, die das selber getan haben, ein anerkanntes Prinzip dieser Innovation, der Disruption. Und sozusagen nach Schumpeter, natürlich führt das auch zu einer Zerstörung von bestehenden Werteverteilungen. Aber das ist, glaube ich, etwas, was man akzeptieren muss. Und jetzt eher davon auch die Gewinner neu entdecken und neue Möglichkeiten schaffen. Ich glaube, dass uns das am Ende des Tages als Gesellschaft, als Wirtschaft auf jeden Fall besser tun wird, als zu versuchen, das zu verteidigen, indem wir diese Innovation hier nicht haben wollen.
Ja, das knüpft vielleicht auch ein bisschen an das letzte Gespräch an, was wir hatten. Da ging es ja so um die, um die verschenkten Potenziale von Startups und Corporates, die in der Zusammenarbeit eigentlich liegen würden und wo man wahrscheinlich eher den Schulterschluss sehen würde, als das kritische Hinterfragen. Ne?
Genau, und deswegen ist das auch kein reines Spiel jetzt von wenigen Unicorns und deren Investoren, die jetzt dann sozusagen singulär sehr viel Kapital schaffen und erstmal einsammeln und dann auch schaffen. Das muss breiter sein. Und wir haben auch herausgefunden, jetzt in diesen Hochrechnungen, dass neben diesen Hyperscalern, also den Unicorns, die dann auch durch viele 4, 5 Finanzierungsrunden gehen, natürlich auch eine große Anzahl von auch profitablen und auch nachhaltigen Unternehmen gegründet werden kann. Das findet natürlich heute schon statt. Das sollte mehr stattfinden. Und auch das wird eine Art neuen Mittelstand bauen. Und mit diesen Unternehmen, also natürlich auch mit den Hyperscalern, auch mit diesen neuen Innovatoren, die dann sehr spezifische, vielleicht auch sehr klare Nischen besetzen, sollten natürlich auch bestehende Unternehmen enger zusammenarbeiten. Und natürlich wird es Wettbewerb geben. Ich glaube, Wettbewerb ist einfach die Basis, dass es Innovationen gibt, dass es auch den Druck gibt, sich zu verändern. Und den Wettbewerb sollte man annehmen. Und den müssen wir annehmen.
Jetzt habt ihr in eurer Studie hier, ihr habt 5 Punkte herausdestilliert. Sind die in der Pressemeldung, die ich gelesen habe, sind die auch hierarchisch geordert in der Priorisierung, kann man sagen? Weil ich frage deswegen, ihr fangt mit den Ausgründungen aus Universitäten und Forschungseinrichtungen an. Ist das der wichtigste Punkt für euch?
Ja gut, wir haben eine Anzahl von zusätzlichen Startups dahinter gelegt. Und insofern, wir haben da eine gewisse Reihenfolge dahinter gehabt. Also wir rechnen alleine das mit einem Verdoppeln und immer wieder auch mit internationalen Benchmarks vergleichen. Wir über 1350 neue Gründungen pro Jahr aus Universitäten heraus erreichen können. Und dann sozusagen in der Reihenfolge, kann man in der Studie nachlesen, kommen wir in Summe auf knapp 3000 zusätzliche Gründungen pro Jahr, die bis dann 2030 jedes Jahr dazukommen. Und ja, also wir haben da mal sozusagen eine Abschätzung gemacht. Und wie gesagt, das sind immer Benchmarks zu heute schon in anderen Ländern bestehenden Levels. Also deswegen ist das auch keine reine Fantasiebetrachtung oder wir wollen jetzt auf einen Fuß aufstampfen und wir müssen uns jetzt einfach verzehnfachen. Das kann man auch tun, aber wir haben das bewusst jetzt hier mal eher bottom-up abgeleitet und auch in diese Reihenfolge gebracht. Ja.
Ja, ich hatte neulich den Christian Nagel von Earlybird hier, die haben einen neuen Frühphasenfonds rausgebracht, Pre-Seed und Seed, der heißt UniX und hat genau dieses Thema, dass man sich sehr, sehr früh an die, ja, ich sag mal, an die Universitäten ranrobben möchte, um dort sehr frühe Potenziale zu entdecken. Da höre ich raus, das wäre ein Thema, was ihr auf jeden Fall befürwortet, ja?
Absolut. Also das ist sowohl, dass die Investoren früher reingehen, als auch die Universitäten selber natürlich. Ich finde, wir haben schon gute Beispiele, wenn ich mir anschaue. Ich glaube, das Unternehmertum in München hat über 1 Milliarde jetzt auch an Finanzierungen sozusagen in die Unternehmen reinbekommen, die aus der TU München entstehen. Das ist jetzt ein Beispiel, die RWTH Aachen. Hat jetzt eine gute Plattform aufgebaut. Also wir sehen, dass da ja auch schon einiges passiert. Nur nochmal im internationalen Vergleich hinken wir da weiterhin hinterher. Und das ist ein Riesenfeld. Und ich glaube, wir haben gute Forschung, wir haben eine gute Ausbildung und müssen das jetzt im Endeffekt global skalieren.
Dann habt ihr das Thema weiblicher Gründerin, das würde ich gerne mal hinterfragen. Also so richtig das natürlich ist, wir haben das hier im Podcast auch immer, wir thematisieren das dauernd, woran das liegt und wie man das vielleicht lösen kann. Aber Verdopplung Anzahl weiblicher Gründerinnen ist wahrscheinlich auch ein großer Hebel, aber wie kriegt man das hin?
Ja, ich denke, dass da sind auch einige, also wir haben das ja auch neben den Benchmarks, wir haben auch mit vielen Gründerinnen insbesondere und Gründern gesprochen, auch mit Investoren. Und da kommen schon ein paar unterschiedliche Punkte zurück. Also zum einen natürlich, dass bei den Investitionen man darauf achten muss, dass auch Fonds das sozusagen zum Kriterium machen. Also dass man einfach auch einen zumindest mal ausgeglichenen Anteil oder vielleicht auch wirklich dedizierte Fonds für weibliche Gründer aufsetzt. Das kann eine Möglichkeit sein. Ein anderer Hebel ist natürlich, dass man auch Gründerinnen, natürlich auch Gründern, aber vornehmlich auch Gründerinnen, auch Modelle erlauben muss, dass sie auch parallel zu den Gründen zum Beispiel auch Familien aufbauen können. Also dass auch das berücksichtigt wird. Und ich glaube, dass ein dritter Faktor ist auch hier wieder, das haben wir ja auch schon in den letzten Jahren gesehen, dass auch einfach sich ein Ökosystem entwickelt, wo erfolgreiche Gründerinnen wiederum selber Role Model werden und auch frühzeitig, ja, auch gerade schon von Schulen an durch die Universitäten hinweg auch anderen ein Beispiel geben, dass es eben spannend ist, dass es erfolgreich ist, dass es auch vereinbar ist mit anderen Lebenszielen, eben Unternehmen zu gründen. Und das sind, glaube ich, viele Faktoren, die nicht einer alleine wird das verändern, aber wenn das gemeinsam einsetzt, dann glauben wir, dass das schon diese Verdopplung und wenn nicht sogar sehr viel mehr realistisch ist. Und wie gesagt, auch wir sehen es, dass das in anderen Ländern funktioniert.
Eine Zahl, über die ich gestolpert bin, die ich nochmal hinterfragen wollte, weil ich sie irgendwie nicht glauben kann, ist der Altersdurchschnitt. Da habt ihr gesagt, Steigerung der Gründungsaktivitäten von Menschen in den 30ern soll gefördert werden. Ja, und weil der Altersdurchschnitt von erfolgreichen Gründerinnen und Gründern derzeit 45 Jahre beträgt, das kann doch nicht stimmen, oder?
Also es gibt gerade, ich habe nochmal nachgedacht, gerade das MIT hat gerade genau das nochmal bestätigt, dass die erfolgreichste sozusagen Alterskohorte sind Gründer, Gründerinnen mit dem Durchschnittsalter 45 Jahren.
Okay, also die erfolgreichsten.
Ja, das erfolgreichsten, kann genau. Ja. Und das ist sozusagen, glaube ich, der Appell, auch mehr Gründungen eben zu tun, wenn man auch schon, sagen wir mal, die erste Etappe seiner beruflichen Laufbahn erfolgreich hinter sich hat, einfach auch erfahrener ist. Ich meine, das wird nichts daran ändern und das ist auch weiterhin gut, dass es sehr junge Gründer gibt, die direkt, was ich nach dem Studium in die Gründung reinspringen. Das sollte weiterhin gefördert werden und das wird auch weiterhin, glaube ich, aus dem Risikoprofil auch einen großen Anteil ausmachen. Aber wie gesagt, wir brauchen noch mehr Leute, die auch zu einem anderen, etwas fortgeschrittenen Alter dann in die Gründung reingehen, weil nachweislich das die erfolgreichsten, also die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dann erfolgreich zu sein.
Nur deswegen kam ich drauf, weil das würde bedeuten, für jeden, der mit 30 gründet und erfolgreich ist, müsste auch einer kommen, der mit 60 gründet und erfolgreich ist. Und die sind mir bis jetzt noch nicht untergekommen. Deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch bei dieser Zahl.
Also wie gesagt, die 45 Jahre habe ich es gerade ganz aktuell, gab es eine Studie noch auf dem MIT, ja, die das bestätigt hat. Mhm. Und die, glaube ich, einfach aus Ausdruck dessen ist, dass es auch Serial Entrepreneurs gibt, die halt beim zweiten oder dritten Mal dann unter Umständen noch erfolgreicher sind oder eben Leute, die einfach durch, dass sie Erfahrungen gesammelt haben, dann, und das ist ja, glaube ich, nicht erstaunlich, dann einfach in der Lage sind, diese Erfahrungen besser umzusetzen und schon einfach Fehler gelernt haben, aus Fehlern gelernt haben und das dann bei ihrer eigenen Gründung dann berücksichtigen können.
Ja, also ich muss jetzt auch aufpassen, ne? Also eine McKinsey-Studie als an manchen Stellen als falsch zu bezeichnen, wäre schon fast Majestätsbeleidigung. Also da habe ich jetzt keinen Fehler
gemacht. Also wir haben uns also sozusagen mit anderen Studien und auch natürlich, wie gesagt, einfach mit dem Datenmaterial intensiv auseinandergesetzt. Mhm. Und ich glaube, unterm Strich, der Appell ist einfach, das Gründen nicht nur zu einer reinen, das mache ich mal, wenn ich sozusagen das Risiko eingehen kann, sondern ruhig auch den Mut haben, auch zum späteren Zeitpunkt, wenn vielleicht auch Familie da ist und andere Faktoren eine Rolle spielen. Aber Gründung, und ich glaube, das ist vielleicht immer die Gesamtbotschaft, Gründung sollte nicht als ein exotisches Abenteuer gesehen werden, sondern es sollte eigentlich Teil von Berufsbildern sein, es sollte Natürlichkeit sein. Oder wie eine unserer Interviewpartnerinnen das so schön formuliert hat, während halt in den USA das Poster von Elon Musk in den Kinderzimmern hängt, muss man in Deutschland sozusagen immer noch händeringend nach Stories und auch nach Beiträgen von erfolgreichen Gründerinnen und Gründern suchen, weil sie oft sich auch dann zurückziehen, weil die öffentliche Wahrnehmung auch oft sehr kritisch oder hämisch ist. Und dieser Mindset-Shift, ich glaube, das ist vielleicht wirklich unterm Strich das Wichtigste, dass wir eben diese Gründermentalität, die wir eigentlich auch schon hatten und auch die auch also zu vielen unterschiedlichen Zeitpunkten in der deutschen Geschichte, glaube ich, echt sehr viel Positives ausgelöst hat, dass wir das einfach nochmal mit den neuen Themen, mit den neuen Herausforderungen vereinen und zu so einem positiven Unternehmerbild kommen. Und das ist, glaube ich, die Kernbotschaft. Das würde uns, glaube ich, sehr, sehr helfen.
Das unterschreibe ich sofort, wobei ich bei diesem Poster mit Elon Musk, da würde ich vielleicht auch ergänzen wollen, der steht halt eben auch wirklich für bahnbrechende Innovationen. Ne? Also man hängt sich wahrscheinlich weniger einen Jeff Bezos oder ich weiß nicht, Bill Gates an die Wand im Kinderzimmer. Das sind halt eher langweilige Gründer im Verhältnis, auch wenn sie bemerkenswert sind. Und ich glaube, von diesen eher, sag mal, normalen Themen haben wir natürlich in Deutschland auch sehr viel. Ne? Weißt du, so ein Olli Samba oder sowas, den du ja jetzt auch aus deiner Vergangenheit sehr gut kennst. Ein super Unternehmer natürlich, aber der steht jetzt nicht gerade für Innovationen im Sinne von, wir verändern hier die Welt, wir fliegen zum Mond oder machen sowas wie The Boring Company oder Neuralink, ne?
Ja und nein, weil am Ende würde ich sagen, hat also Olli und auch das ganze Rocket-Imperium, wenn man das so nennen darf, natürlich auch wahnsinnig viel dazu beigetragen, dass wir eben neue Gründungen haben, dass wir neue Arbeitsplätze geschaffen haben. Und ich glaube, das ist eigentlich auch so ein bisschen, man muss ja gar nicht wieder gucken, was ist jetzt das Spannende und wer rettet mehr die Welt. Ich glaube, wir haben jetzt mit den BioNTech-Gründern natürlich ein fantastisches Beispiel. Super, ja. Von wirklich, also da allein daraus können wir hoffen, dass wir da ganz viel zehren, dass wir das sozusagen auch als Role Model nehmen. Aber mein Punkt wäre auch mal zu sagen, wir brauchen doch gar nicht das eine gegen das andere abzugleichen, sondern einfach gucken, dass es Unterschiede, es wird immer unterschiedliche Hintergründe geben, es wird unterschiedliche Unternehmen geben, die dabei rauskommen. Das Thema ist so ein bisschen wegkommen von dieser, wir suchen nach dem einen gescheiterten Modell oder wir suchen nach dem schwarzen Fleck, der da dann sozusagen ausgebreitet werden kann, sondern dass wir auch diese Leute ermutigen können, mehr auch wieder in die Öffentlichkeit zu gehen. Weil ich kenne viele auch sehr, sehr erfolgreiche Gründer, die offen gesagt sagen, warum soll ich mir das antun, diese Häme oder diese Schlagzeilen. Und das ist, glaube ich, das, was in den USA anders ist. Ja, da sind die Gründer erstmal, da gibt es so eine Art positiven Vorschuss. Und natürlich muss der auch gerechtfertigt sein. Aber da sollten wir halt hinkommen, dass wir erstmal an den positiven Effekt sehen, natürlich kritisch, neutral, objektiv uns mit allem auseinandersetzen, aber nicht sozusagen nach dem Scheitern suchen und das dann sozusagen zelebrieren, sondern schon eher den Erfolg zelebrieren.
Bin ich hundertprozentig bei dir. Mir ging es nur, sag mal, der Weg ins Kinderzimmer führt, glaube ich, eben nicht nur über das Bankkonto und über die Menge an Unternehmen, die man gegründet hat, erfolgreich, sondern eben auch über die Themen. Das wollte ich eigentlich damit nur sagen.
Absolut. Und ich meine, und da auch da, wie gesagt, haben wir jetzt, wenn wir uns den Biotech-Bereich anschauen oder auch in den Mobilitätsthemen oder dem ganz großen Thema, auch das ist nochmal, sollte man mal erwähnen, ich glaube, wenn wir jetzt von Nachhaltigkeit mit Zero sprechen, dann wird das nur mit Innovation gehen können. Und wenn wir dort auch da wieder gesellschaftlich, auch politisch, auch von den Investitionen her, wenn wir dafür sorgen, dass das Themen sind, auf die wir dann auch wirklich stolz sein können. Und dann wäre sozusagen das Poster, glaube ich, das, wo wir uns am ehesten auch unsere Kinder dann darunter vorstellen möchten. Und ich glaube, die Themen haben wir jetzt und die Möglichkeiten sind da.
Total. Du, dann habe ich noch zwei letzte Fragen für dich. Und zwar zum einen Hebel, den ich irgendwie vermisse hier in eurer Studie. Und vielleicht kannst du mal erklären, warum das so ist. Ich hätte jetzt gesagt, wir haben ja dieses, und das knüpft an unser letztes Gespräch, dieses Riesenpotenzial, diesen schlummernden Riesenmittelstand. Und müsste man nicht eigentlich auch das Thema Ausgründung aus dem Mittelstand, also jetzt, ich habe gerade neulich mit dem Alexander Morozrek von Oetker Digital einen Podcast gehört, die das ja, also Oetker versucht das ja immer wieder mit irgendwelchen, sag mal, ich finde so halbgaren Modellen, aber das ist jetzt auch nicht an mir, das zu beurteilen, aber dieses Thema, irgendwie solche Startups aus dem Unternehmen heraus zu gründen und dann irgendwie alleine laufen zu lassen in der Hoffnung, dass man da auch Innovationszellen irgendwie gründet. Ist das nicht nochmal ein großer Hebel auch für die Menge an Startups, die man in Deutschland bekommen könnte?
Ja, nee, also super Punkt. Würde ich auf jeden Fall auch nehmen. Wir haben jetzt halt etwas mehr auf die Gründerprofile das Ganze abgebildet. Mhm. Aber natürlich ist die Frage, wo kommen diese Gründer? Auch die müssen ja irgendwo herkommen. Genau. Auch Digital und andere müssen ja auch sozusagen die Teams bauen und auch diese Profile anziehen. Ich habe übrigens den Podcast gehört, fand den auch sehr spannend. Deswegen also ist das absolut richtig und wir brauchen mehr davon. Das ist auf jeden Fall für den Mittelstand eine Chance. Natürlich, muss man auch ganz ehrlich sagen, braucht das eine gewisse Größe und Kapitalzugang, weil eins wird natürlich nicht sozusagen weggehen, und das haben wir auch in den Zahlen, in unseren Hochrechnungen berücksichtigt, es wird weiterhin auch riskant sein. Es wird auch wenn ein solches Ausgründungsportfolio von einem größeren Mittelständler, da wird nicht jede Gründung ein Erfolg sein. Und um an die großen Erfolge zu kommen, muss ich auch bereit sein, dass eben, was weiß ich, 6, 7 von 10 Investments auch scheitern. Und ich glaube, deswegen wird es da schon auch eine bestimmte Art von Größe und Kapitalfähigkeit brauchen, um dann sozusagen diese Player hervorzubringen. Aber es ist absolut richtig, wir brauchen mehr Oetker Digitals, weil das einfach ein weiterer Treiber von Innovation, von Kapital ist und eben auch die Unfair Advantages dieser Mittelständler dann auch für neue Innovationen zugänglich macht.
Total. Du, und dann vielleicht noch schnell kurz der letzte Punkt, weil du vorhin über die Marktkapitalisierung gesprochen hattest von 2.300 Milliarden Euro. Da vielleicht nochmal die Frage, wir haben ja jetzt das oft beschworene Problem, dass vieles große Geld aus dem Ausland kommt, also dass eben ausländische VCs in Deutschland investieren, weil hier gar nicht genügend Kapital vorhanden ist für die späteren Runden. Hat das hinterher nochmal eine Auswirkung auf dieses ganze Szenario, was wir gerade diskutieren?
Ja, also wir haben in der Tat auch den Appell und auch in den Zahlen gesehen, dass um wirklich gerade in den Spätfinanzierungen, also Series Ds, um dort letztlich diesen Hub hinzubekommen, dass wir auf das Niveau von amerikanischen Spätfinanzierungen kommen, die 1,5-Faktor erfolgreicher oder mehr Finanzierungen dieser Größenordnung stemmen, brauchen wir einfach mehr europäisches Growth Capital. Das hat auch den Vorteil, dass dann einfach die Unternehmen, auch wenn sie globale Player werden, weiterhin sozusagen ihren Hauptschwerpunkt in Europa oder in Deutschland lassen. Mhm. Also insofern ist das, wir brauchen mehr europäisches Growth Capital. Ja, es gibt das amerikanische Growth Capital, was ja auch erstmal nicht schlecht ist. Es ist Kapital, was da ist. Aber es führt immer wieder dazu, dass dann durch das Listen oder auch teilweise die Verlagerung der Headquarters natürlich ein Stück weit das unternehmerische Potenzial zumindest mal stärker in den USA aufgebaut wird, als es vielleicht hier in Europa der Fall sein könnte. Insofern also mehr europäisches Growth Capital. Und ich glaube, da tut sich auch einiges. Also ich komme gerade von einem Gespräch mit einem der führenden Private Equity Venture Capitalisten, die sehr überzeugt davon sind, dass sie das jetzt sozusagen ihre Fonds ausbauen, neue Fonds auflegen, um einfach in dieses dreistellige Millionen Growth Capital reinzugehen. Und das ist sicherlich nochmal ein Treiber, deswegen haben wir den auch in den Zahlen berücksichtigt, dass das zu zusätzlichem Wachstum führen wird.
Hm. Ja, weil aus meiner Sicht kann das irgendwie nicht gesund sein, wenn man jetzt hier in Deutschland tolle Startups aufbaut, aber dann eben die sagen wir, Investoren einer Riege wie Softbank oder Coty oder Tiger Global oder auch Tencent oder sowas hier einfach nicht vorhanden sind. Weißt du, dann plötzlich baut man hier eigentlich ja im Prinzip dann doch irgendwie ausländisch finanzierte Unternehmen, die dann irgendwann eigentlich, ja, du hast ja vorhin gesagt, der Standortwechsel, Headquarterwechsel nach Delaware oder wohin auch immer, das ist dann fast schon fremdgesteuert irgendwann, ne?
Ja, also wie gesagt, ich finde es immer noch besser, dass wir jetzt in der Situation sind, also dass dieses Kapital auch überhaupt erstmal nach Europa kommt. Das war ja vor 10 Jahren fairerweise auch noch anders. Da haben wir das Kapital gar nicht gesehen und die großen VCs oder eben Growth Funds haben Europa gar nicht auf der Karte gehabt. Das hat sich geändert. Das ist ja erstmal per se nicht schlecht, aber wir können halt noch mehr draus machen und ich glaube, wir können, indem wir das europäisch halten, auch dafür sorgen, dass wirklich dann auch mehr von der Innovation, von dem Wachstum hier in Europa bleibt. Insofern, also stimme ich zu, da das fordert eigentlich mehr europäische Growth-Fähigkeit und wie gesagt, einige Investoren sind da jetzt auch genau an dem Punkt. Aber es wäre natürlich auch wichtig zu sehen, dass das Ganze auch, soweit das möglich ist, halt auch gefördert wird und man dort einfach auch sich bewusst ist, dass das Wachstum von morgen am Ende des Tages sein wird. Und wenn wir das hier in Europa halten wollen, mit auch den Arbeitsplatzeffekten, also mit all den Effekten, die das Ganze mit sich bringt, dann muss da noch mehr geschehen.
Super, Karel. Jetzt aus Zeitgründen der Vollständigkeit halber nur, ihr habt noch 2 weitere Punkte da drin. Verdopplung der Anzahl von Gründerinnen und Gründern ohne akademische Bildung und auch das Thema Migrations, also Förderung von Gründerinnen und Gründern mit Migrationshintergrund. Das überspringen wir jetzt mal an der Stelle nicht, weil es irgendwie unwichtig wäre, nur einfach aus Zeitgründen. Wir haben uns jetzt bei den anderen Themen ein bisschen festgequatscht, aber ich fand es super interessant, finde ich. Haben wir was ganz Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Nein, ich glaube, also schaut euch den Report in Ruhe an.
Wir verlinken den auch, ja.
Ich glaube, die Diskussion, auch sicherlich die politische Diskussion, hoffe ich sehr, dass wir diese Themen mit aufgreift, weil es ist einfach jetzt ein ganz entscheidender Punkt, die Weichen zu stellen. Und ansonsten freue ich mich auch gerne, ein weiteres Mal wieder zu dir zu kommen, um das Thema oder andere spannende Themen weiter zu diskutieren.
Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
Wir haben ja jetzt noch eine letzte neue Frage hier reingeführt und zwar mit einer Kooperation mit OMR Reviews. Und da bin ich gespannt, Karel, es geht um die Lieblingstools oder Geheimtipps aus dem Toolbereich. Was hast du denn mitgebracht?
Also ich habe 2 Sachen mitgebracht. Ich glaube, eins kennt wahrscheinlich jeder, aber ich oute mich, dass ich es eben auch jetzt aktiv nutze. Und das andere ist vielleicht ein bisschen spezieller, aber auch ein schönes Beispiel für ein deutsches Innovationsteam. Also das eine ist Notion, eins der vielen Collaborative Tools. Warum ich das erwähne, ist, weil wir das in unserer Klientenarbeit einfach aktuell sehr intensiv einsetzen. Und Notion, aber natürlich vergleichbare Tools, ich will auch gar nicht sagen, dass das einzige ist, so ein bisschen schon teilweise das neue PowerPoint auch der Berater sein kann und einfach den Vorteil hat, dass es wirklich sehr einfach zu nutzen ist, sehr einfach aufzusetzen ist, sehr schnell kollaborativ den Zugang erlaubt und ich finde es einfach von der Usability einfach sehr gut eingänglich. Man konnte sofort sich selber zurechtfinden, man kann die Templates schnell aufsetzen. Also wie gesagt, aus der praktischen Erfahrung ein Tool, das ich gerne nutze. Das andere wäre etwas spezieller, aber finde ich spannend. Da geht es um Enterprise Architecture und das Ganze sozusagen das Dokumentieren von Systemen und das Mappen von Applikationen und Teams. Und da gibt es ein meiner Meinung nach sehr spannendes, jetzt auch schon Scale-Up aus Bonn vom André Christ, LinaX. Und LinaX ist also auch ein Tool, was ich selber auch bei Klienten nutze und was auch ein schönes Beispiel ist, dass man auch ein bisschen tiefer mal in den Tech-Stack reinbohren kann und da auch sehr viel Wert schaffen kann.
Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
OMR Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com/reviews.
Karel, ganz, ganz großartig. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst und auch danke für die Tooltips. Und dann freue ich mich tatsächlich auf unser nächstes Gespräch.
Jan, danke dir und freue mich, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir das gesprochen
haben. Cool. Bis dahin, ne? Ciao, ciao.
Okay, alles Gute. Ciao.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, damit sind wir durch für heute. Das war Karel Dörner, Senior Partner bei McKinsey & Company. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ziemlich inspirierend, muss ich sagen. Ein ziemlich cooles Gespräch. Wahrscheinlich auch ziemlich relevant. Also ich finde die Studie spannend. Wir verlinken das auf jeden Fall. Die Studie ist kostenlos erhältlich, kann man kostenlos runterladen. Tut das, teilt die und redet mit vielen Leuten darüber, wie wichtig die Startup-Szene ist. Und natürlich nach wie vor die Bitte an euch, erzählt auch gerne anderen Leuten von diesem Podcast. So, in diesem Sinne, euch vielen Dank, euch noch einen wunderschönen Tag und dann hoffentlich bis morgen früh. Ciao, ciao.
Die Diese Folge wurde präsentiert von
Safdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Sichere dir jetzt 100% Rabatt auf die ersten 6 Monate auf www.safdesk.de/startupinsider.